Einblick zu bekommen. Und ich wollte jetzt in dieser Stunde und in den nächsten Stunden Buch für Buch durchgehen, auch immer im Blick auf den Überblick, also nicht so genau ins Detail, sondern es geht mir um den Überblick. Obwohl ich schon heute denke, dass ich, wir fangen halt vorne an, bei der Genesis, was übersetzt auch Anfänge heißt, also es passt. Aber ich denke, dass ich das jetzt nicht in einer Bibelstunde komplett durchrackern kann, sondern dass ich dann, denke ich, noch eine Bibelstunde brauche. Aber wir fangen mal an. Die fünf Bücher Mose gehören ja zu einem Komplex, der sich Pentateuch nennt. Das ist einfach nur zur Information. Ich habe noch zwei Vorbemerkungen. Einmal war es mir wichtig, irgendwie nochmal deutlich zu machen oder zu sagen, dass es bei dem ersten Buch Mose sich nicht um alte Geschichten handelt, sondern um wichtige Weichenstellungen. Wir finden zum Beispiel Antworten auf die Herkunft des Menschen, das nennt man im theologischen Anthropologie, dann auf die Erlösung des Menschen, die Soteriologie, und Antworten, wie Gott selbst ist, die Theologie. Und man könnte jetzt einen steilen Satz sagen, dass wenn der Mensch seine Herkunft und seine Zukunft kennt, wird er in der Gegenwart anders leben, wenn da nicht die Anfechtung wäre. Denn Satan ist es daran gelegen, als Verführer, gerade, denke ich, auch beim ersten und auch beim letzten Buch der Bibel, große Verwirrungen zu stiften und Uneinigkeit hervorzubringen. Beim ersten Buch Mose zum Beispiel, ja, dass es unglaubwürdig ist. Das sind alte Geschichten, wie Martin Heidegger, ein Philosoph, sagte, zur ranzigen Butter geronnene Geschichte, mit der man nichts mehr anfangen kann. Ich denke an die historisch-kritische Methode oder von einem Atheismus geprägte Naturwissenschaft. Die Offenbarung ist oft zu schwierig, zu viele gegensätzliche Auslegungen. Man müsste viel mehr lesen. Ich denke, hier ist die Liebe gefordert und die Wichtigkeit, auch das Buch in die Gemeinde zu bringen und auch ja, öfter zu behandeln und dass die Gemeinde weiß, was auf sie zukommt und was das Buch für eine Bedeutung hat für ihre Zukunft und für ihr Leben. Und da der Pentateuch, jetzt bin ich bei der zweiten Vorbemerkung, untrennbar zusammengehört, die ersten fünf Bücher Mose, fand ich ein gutes Bild, das mit einer Hand zu vergleichen. Wie die fünf Finger einer Hand untrennbar zusammengehören, so gehören auch die fünf Bücher Mose zusammen. Und heute würden wir das erste Buch betrachten, die Genesis, und das wäre der Daumen, weil dort viele grundlegende Weichenstellungen getroffen werden, die wichtig sind für das Verständnis der ganzen Heiligen Schrift. Und noch ein Satz zur Verfasserschaft. Oder es sind ein paar mehr Sätze. Die Kirchengeschichte bezeugt bis ins 17. Jahrhundert, dass Mose der Verfasser der fünf Bücher ist. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, dass er als Prinz am ägyptischen Hof ja auch eine Eliteausbildung genoss. In einer Hochkultur der damaligen Zeit. Und so hatte er Zugang zu vielen historischen Quellen, Genealogien, Schriften, Überlieferungen. Und ich finde auch eine Stelle im zweiten Buch Mose, Kapitel 7, wo er ja mit den Weisen und Magiern beim ägyptischen Pharao auftritt, dass er menschlich gesehen, dass Gott ihn bestens vorbereitet hat, dadurch durch diesen Dienst. dass er dem Pharao und seinen Weisen und Magiern entgegentreten konnte. Genau. Soweit. Ich hatte ja damals gesagt, das erste Buch Mose teilt sich im Wesentlichen in zwei Teile. Einmal in Kapitel 1 bis 11 und dann Kapitel 12 bis 50. Und ich wollte jetzt mit Kapitel 1 bis 11 loslegen. Dort bringt Gott in die Dunkelheit und Unordnung der Welt eine Ordnung. So Vers 3, Kapitel 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde. Er macht es durch sein Wort. Gott schuf die Welt aus seinem Nichts heraus. Die Bibel bezeugt das auch immer wieder, so zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Oder Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Und die bekannte Stelle aus Johannes 1, 1 bis 3, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Gott ist die Quelle allen Lebens. Gott machte die Welt zu einem perfekten Garten, dem Garten Eden, wo sich das Leben mit all seinen Lebewesen, Pflanzen und Tieren, die Gott erschaffen hatte, optimal entwickeln konnte. Und dann heißt es in Kapitel 1, 26 und 27, und Gott schuf den Menschen, im Hebräischen heißt es Adam, nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ich habe mir gedacht, es kann helfen, so eine kleine Mindmap zu machen. Das hat mir oft immer geholfen, wo man so die wichtigsten Begriffe oder Themen eines biblischen Buches, ich meine, bei der Genesis ist es vielleicht nicht so ganz so schwer, aber bei den anderen Büchern, dass man auf einen Blick weiß, was sind in diesem Buch für Themen enthalten. Und ich habe mir gedacht, ich praktiziere das jetzt schon. Also Menschen. Adam. Und diese Menschen, Mann und Frau, sie sollten Gottes Charakter, nachdem sie erschaffen wurden, in dieser Welt widerspiegeln. Sie waren sozusagen Abgesandte Gottes, um seine Ordnung, Aufträge, Anweisungen anzuwenden, umzusetzen und weiter in diese Welt zu tragen. Sie sollten danach leben und diese Welt an Gottes Stelle regieren. Und auch sollten sie das Potenzial der Schöpfung weiterentwickeln und weiter Schönheit und Ordnung produzieren und ausbauen. Das wird deutlich im Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was sich regt auf der Erde. Dieser Segen Gottes ist ein Schlüsselwort in diesem Buch. Da kommen wir immer wieder drauf zurück. Es ist wie ein roter Faden, der sich durch dieses Buch zieht. Und was wichtig ist, Gott sagt, es war alles sehr gut. Und die beiden Menschen starteten im Garten Eden ihr Projekt, die Welt aufzubauen und zu regieren. Und dann folgte eine Prüfung. Denn die Menschen standen vor der Wahl, wie sie diese Welt aufbauen wollten. Diese Wahl wurde durch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse repräsentiert. Denn bis jetzt hatte Gott selbst bestimmt, was gut und was böse ist. Und würden Adam und Eva Gott vertrauen und es seiner Weisheit zu überlassen, zwischen gut und böse zu unterscheiden? Oder würden sie lieber unabhängig sein und gut und böse selber definieren wollen? Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, da steht viel auf dem Spiel. Unabhängig zu sein bedeutet, sich von Gott, dem Geber des Lebens und dem Leben an sich, abzuwenden. Das bedeutete unweigerlich die Hinwendung zum Tod und Verderben, weil Gott eben die Quelle des Lebens ist. Und das wurde oder wird durch den Baum des Lebens repräsentiert. Aber da ist dann noch diese komische Kreatur. Die Schlange. In Kapitel 3, Vers 1 heißt: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und dieses listig ist ein Wortspiel im Alten Testament zwischen nackt und entblößt, Arumim. Kapitel 2, Vers 25. Ne? Gott setzte die Menschen in seinen Garten und sie waren nackt. Und es störte sie nicht, weil es ein geschützter Rahmen war. Der Garten Eden, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und es war keine Anstößigkeit daran. Und das andere Wort ist Arum, listig. Und das ist jetzt nicht so, also es ist militärisch zu deuten. Genauso wie das nackt und entblößt. Nackt in dem Sinne dann, dass ich militärisch einen Gegner entblöße, ihn demütige und zur Schau stelle. Und listig in Bezug auf Rebellion und ja, militärisch einen Gegner zu überwinden. Ich komme da gleich noch drauf und habe auch ein Beispiel dafür. Aber zuerst sind die Menschen nackt und entblößt und die Stange listig. Und zum Schluss aber sind die Menschen bedeckt und beschützt und die Schlange verflucht und gedemütigt. Und es ist natürlich die Anlehnung an die alte Schlange, den Teufel als Widersacher Gottes, der sich dem Geschöpf der Schlange bemächtigt, der in Rebellion gegen Gott lebt und die beiden Menschen dazu verführt, sich gegen Gottes Großzügigkeit aufzulehnen und die Unterscheidung zwischen Gut und Böse selbst in die Hand zu nehmen, weil sie sein wollen wie Gott. Die Ironie der Sache ist, dass sie nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und gestaltet sind und die Welt an seiner Stelle regieren und weiter ausbauen sollten. Gott hatte sie ja bereits schon als Stellvertreter eingesetzt. Und manche Menschen, das habe ich selber schon erlebt, die sagen, ja, da ist ja nicht viel passiert. Die Menschen lebten ja danach immer noch 965 Jahre. Ne? Wir hatten es ja in der einen Bibelstunde, Methusalem. Ja gut, ein bisschen Schwierigkeiten bei der Schwangerschaft und der Geburt. Das kann dann nur von einem Mann kommen. Oder aber ja, die Steine, ein bisschen Unkraut im Erdboden. Aber nein, die Folgen waren gravierend und sie waren sofort sichtbar. Einmal zuerst an der menschlichen Beziehung zwischen Adam und Eva. Denn sie erkannten, dass sie nackt waren im militärischen Sinne, also verwundbar, entblößt. Nichts war so wie vorher. Sie machten sich Kleider und misstrauten einander. Und ja, hatten Angst, dass der andere ja, Macht ausübt oder halt sie demütigt und entblößt. Ich habe ein bisschen überlegt, was könnte man da noch für ein Beispiel nehmen, um das deutlich zu machen. Und mir ist ein militärisches Beispiel da eingefallen. Das steht in 1. Chronik 19, die Verse 1 bis 4. Wer mit aufschlagen möchte, wäre das die Gelegenheit. Dort heißt es: Und danach geschah es, dass Nahas starb, der König der Ammoniter. Und sein Sohn wurde König an seiner Stelle. Da sprach David: Ich will Güte erweisen an Hamun, dem Sohn des Nahas. Denn sein Vater hat mir Güte erwiesen. Und David sandte Boten hin, um ihn wegen seines Vaters zu trösten. Als aber die Knechte Davids in das Land der Ammoniter zu Hamun kamen, um ihn zu trösten, da sprachen die Fürsten der Ammoniter zu Hamun: Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren will, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Sind nicht die Knechte zu dir gekommen, um das Land auszuforschen und zu durchstöbern und auszukundschaften? Und da ließ Hamun die Knechte Davids ergreifen und ließ ihnen die Bärte abscheren und ihre Obergewänder halb abschneiden bis ans Gesäß. Und er sandte sie fort. Was für ein schreckliches Bild das war. Gerade bei einem Mann von vorne bis zum Hintern das Kleid abgeschnitten zu bekommen und dann nackt durch die Gegend zu laufen. Also halb, ne? Genau. Und diese Angst machte sich zwischen dem Menschen breit und ja, sie konnten zunächst nicht damit umgehen. Sie bedeckten sich und waren misstrauisch voreinander. Auch die Beziehung zu Gott war zerstört. Die beiden Menschen versteckten sich vor ihm. Das Bewusstsein von Schuld und Sünde stand ihnen vor Augen. Und ich denke auch, dass eventuell körperliche Veränderungen sich bemerkbar machen. Ich kam darauf in Bezug auf das dritte Buch Mose, wo eben halt von diesen Körperflüssigkeiten auch die Rede ist und was das Bindeglied ist dafür, dass eine Begegnung mit Gott wieder möglich werden sollte. Komme ich gleich auch noch näher drauf. Alles führte zu dem Bewusstsein, dass der Angst vor dem Gott, der das Leben ist, nicht mehr bestehen zu können. Vielleicht hierzu dann das Beispiel, was ich meinte mit dem Buch Levitikus. Wenn wir zunächst mal aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 40, die Verse 34 und 35 betrachten. Dort heißt es: Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Also am Ende des zweiten Buch Moses stand Mose vor der Stiftshütte und redete mit Gott. Und im vierten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, dort heißt es, und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, in der Stiftshütte am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Dort war Mose in der Stiftshütte. Und dieses dritte Buch Mose regelt im Prinzip die Art und Weise, dass Gott unter seinem Volk wohnen konnte und dass Menschen mit ihm Gemeinschaft haben konnten, wenn auch eingeschränkt und auch zeitlich begrenzt. Denn er hatte ja zu ihnen gesagt in 2. Mose 25, Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genau. Und er hat auch gesagt, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es war ja, als die Stiftshütte dann fertig war und im Lager der Israeliten, dann war es ja auch wirklich so, dass die Stiftshütte im Zentrum stand und ringsherum erstmal die Priester und Leviten angeordnet waren. Also es sah ungefähr so aus. Wenn das hier die Stiftshütte ist, soll Rauch sein, dann waren hier ringsherum die Priester und Leviten angeordnet und dann erst kam die Herrlage. Ist nicht vollständig. Denn Gott sprach zum Beispiel in 4. Mose 3, Vers 51, und wenn die Wohnung aufbricht, so sollen die Leviten sie abbauen, die Leviten. Wenn aber die Wohnung sich lagert, so sollen die Leviten sie aufschlagen. Kommt ihr aber ein Fremder zu nahe, so soll er getötet werden. Oder auch Vers 53, aber die Leviten sollten sich um die Wohnung des Zeugnisses her lagern, damit nicht ein Zorngericht über die Gemeinde der Kinder Israel kommt. So gibt es einige Beispiele, dass ja die direkte Gemeinschaft mit Gott so nicht möglich war. Wir kennen auch das Beispiel mit Nadab und Abihu, die ein Räucheropfer im Heiligtum darbringen wollten und fremdes Feuer vor Gott brachten und dafür sterben mussten. In 2. Mose 24. 3. Mose 10, 1 bis 3. Es ist also wichtig, sich bewusst zu machen, Jürgen hat das uns auch schon mal ermahnt, wenn wir vor Gott treten, dass wir uns bewusst machen, vor wem wir treten. Vor dem lebendigen Gott. Natürlich, vor dem ich durch Jesus Christus gerechtfertigt bin, durch das, was er für mich am Kreuz getan hat. Ich darf in seine Gegenwart kommen. Aber dennoch treten wir vor dem lebendigen Gott. Im Garten Eden folgt jetzt das legendäre Schuldbashing, wer wen zuerst verführt hat. Gott konfrontiert die Schlange und die Menschen mit den Konsequenzen ihrer Handlung. Die Schlange wird gedemütigt und verflucht, trotz ihres offensichtlichen Sieges über die Menschen. Und dann, ich meine, uns ist es allen bewusst, es ist von einem mysteriösen Nachfahren der Menschen die Rede, der die Schlange endgültig besiegen wird. Er wird ihr den Kopf zertreten, allerdings zu einem Preis. Die Schlange wird ihn verwunden, in die Ferse stechen. Er wird ein verwundeter Sieger sein. Und das bezeichnet man eben als Proto-Evangelium, weil es einen Hinweis auf Jesus Christus enthält. Genesis 3, Vers 15. Die Menschen sind als Strafe nun von der göttlichen Quelle von Leben und Segen getrennt und verbannt, um in einer gefährlichen Wildnis, also außerhalb des Garten Edens, zu leben und zu sterben. Das Abwenden vom Lebensgeber und vom Lebensspender und dem Leben an sich hat unweigerlich Dunkelheit, Unordnung, Verfall, Schmerz, Leid und Tod zur Folge. Es bedarf besonderer Regeln, verglichen Exodus, Sinai und Levitikus, und Vorkehrungen, um mit Gott wieder zusammenleben zu können. Wie gesagt, eingeschränkt, noch zeitlich begrenzt. Sie haben mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Einmal der schöpferische Akt wird sehr stark eingeschränkt, unter Mühen muss der Acker bestellt werden, Unkraut, Steine. Unter Schmerzen werden in Zukunft Kinder geboren werden und das Leben führt zum Tod. Aber Gottes unweigerliche, bedingungslose Gnade ist es, dass die Menschen nicht vernichtet werden, sondern seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und seine Treue ist groß. Der Mensch bekommt eine Verheißung, eine Hoffnung, eine Perspektive für die Zukunft. Gott verspricht, die Menschheit zu retten. Als nächstes begannen die Menschen sich zunächst auszubreiten und Gut und Böse neu zu definieren. Und die ganze Sache gerät scheinbar sehr schnell völlig außer Kontrolle. Zunächst mit Kain und Abel. Kain erschlug seinen Bruder Abel aus Neid und Missgunst, weil Gott das Opfer von Abel annahm, seines aber nicht. Und Gott sprach, warum bist du in 1. Mose 4, die Verse 6 bis 7, und Gott sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und dann, als Abel tot war, hatte Kain Angst, dass er anderen schutzlos ausgeliefert wäre und totgeschlagen würde, wenn er Gottes Angesicht verlassen muss. Er hatte Angst um sein eigenes Leben. Was für eine Ironie. Und dann kommt ja auch der legendäre Ausspruch, der später von Lamech nochmal weitergeführt wird. Ne? Wer Kain totschlägt, der zieht siebenfache Rache sich zu. Genau, ich hatte mir hier den ganzen Abschnitt ausgedruckt, aber ich denke, die Stelle ist klar und ich komme gleich nochmal darauf zurück. Der nächste wäre Lamech. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal diskutiert. Hier nochmal zur Wiederholung. Der moralische Verfall nimmt schnell zu. Das merkt man an Lamechs Gerede. Ne? Überheblichkeit, übertriebene Gewalttätigkeit, Verkehrung von Gottes Schutz für Kain und eine Multiplikation Gewalt und die Ehe mit mehreren Frauen. Matugahabe und Unterdrückung. Ich lese es uns nochmal vor, 1. Mose 4, 23 und 24. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, hallo. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Ein Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Ich denke, da wird es besonders deutlich. Und dann folgt ein etwas komisch anmutender Absatz in 1. Mose 6, die Verse 1 bis 4, die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen. Ich merke gerade, dass es vielleicht ganz gut ist, den nochmal zu lesen. 1. Mose 6, genau, die Verse 1 bis 4. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allem jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. An jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmten Männer gewesen sind. Es gibt da mehrere Auslegungsmöglichkeiten. Entweder waren es Könige, die für sich göttliche Abstammung beanspruchen, im Sinne vielleicht Lamechs. Wir stammen von Gott ab, deshalb sind wir Gottes Söhne. Oder es waren gefallene Engel, die sich durch den rapiden Anstieg der Sünde der Menschen bemächtigten und dadurch durch die Vereinigung von Engelwesen und Mensch wurden sie zu den Riesen der Vorzeit. Das würde auch zum Buch Hiob passen, wo die Gottessöhne, also die gefallenen Engel, vor den Thron Gottes treten. In Hiob 1, Vers 6 oder 2, Vers 1 oder 38, Vers 7 wird das erwähnt. Und ich denke, das passt auch ganz gut. Oder noch eine dritte Auslegung. Die Menschen stammen aus, sind in der Abstammung in der Linie Seths, also haben göttliche Abstammung. Aber ich denke, ein wichtiges Argument ist, dass im Buch Hiob, dass die Gottessöhne da vorkommen und dass eben halt die Auslegung mit dem gefallenen Engel dazu passt. Aber was deutlich wird, es wird deutlich, dass die Gewalttätigkeit, Unmoral und Zerstörung immer weiter zunimmt. Es folgt Noah und die Flut und auch die Begebenheit von Noah und Ham. Ham, der Vater Kanaans, machte etwas, das seinen Vater entblößt, entehrt und demütigt. Und wenn er nur dessen Nacktheit sah, was in der damaligen Zeit ein absolutes No-Go war, im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit, mit all ihren Problemen auf diesem Gebiet, www.porno-ausweg.de. Ham war jetzt kein kleiner Junge mehr, der versehentlich das elterliche Schlafzimmer betrat. Und dazu posaunte er es noch groß raus, anstatt den Mund zu halten. Ne? Verglichen der geschützte Rahmen. Er setzte sich damit auch über seinen Vater hinweg und entehrte ihn. Noah war im Prinzip ein weiterer Adam in seinem Garten. Er pflanzte sich ja einen Weinberg, nackt, entblößt und beschämt. Die Abwärtsspirale beginnt sich von neuem zu drehen. Es mündete im Turmbau zu Babel, wo die Menschen sich selbst an die Stelle Gottes setzen wollten. Böse formuliert ist es die gleiche Rebellion und Ignoranz wie im Garten Eden, nur größer. Sie hatten diese neue, coole Technologie, den Ziegelstein. Wow. Aber ironischerweise fährt Gott auf die Erde hinab, um sich das Schauspiel anzusehen. Und hierdurch wird der Konflikt der ganzen Bibel deutlich. Gott will die Welt, seine Welt segnen und durch Menschen beherrschen lassen. Aber die Menschen sind das Problem. Sie stehen unter dem Einfluss des Bösen. Sie sind einfältig, kurzsichtig, manipulierbar und neigen dazu, sich selbst zu zerstören. Ich muss nochmal einen Schluck Wasser. Achso, hier fehlte noch die Söhne Gottes. Menschen sind angewiesen, oder ja, auch wir Menschen sind angewiesen auf Gottes Weisheit in dieser Wildnis jenseits vom Garten Eden zu bestehen, gerade in Bezug auf schwierige Entscheidungen oder bei Gefahren. Menschen brauchen das absolute Vertrauen in Gott, um bestehen zu können, was wir später auch in Abraham sehen. Abraham vertraute Gott. Das kommt dann öfter auch. Ich kann mein Leben nicht alleine meistern. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Gerade später auch bei den Königen, die taten, was dem Herrn missfiel. Oder auch die Richter. Jeder tat, wovon er dachte, dass es gut wäre. Denn obwohl Menschen wissen, was gut und böse ist, entscheiden sie sich oft für das Falsche. Und deshalb muss Gott mich anrühren, retten und brauchbar machen durch Christus und den Heiligen Geist. Und dieses, der Punkt, dass Gott mich anrührt, um mich zu retten, erfahren wir zunächst in Jesaja. Wir erinnern uns, Jesaja ist vor dem Thron Gottes und er sprach in Vers 5, also Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher angesehen. Und dann kommt's, Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und einiger Zeit später gibt es ein anderes Ereignis, was ich sehr gut damit in Verbindung bringen kann. In Lukas 5, Vers 6 bis 7. Und Simon, also Jesus, die Situation, Jesus kommt zum Simon Petrus, er hat die ganze Nacht gefischt, wir kennen die Geschichte. Und Jesus sagt, du Simon, du musst auf der anderen Seite des Bootes deine Netze auswerfen. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan haben, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kamen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Und als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, da ist Jesus auch im Prinzip in die Welt des Simon Petrus getreten und hat ihn angerührt. Er hat auch Lahme gehend gemacht, Blinde sehend, Kranke geheilt und Tote zum Leben auferweckt. Also Christus ist gekommen und hat Menschen angerührt, auch um sie gesund zu machen. Und ich denke, das ist auch das Bild, dass Christus zu uns kommt und uns anrührt und reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Ja, vielleicht bis hierhin. Ich wollte kurz noch zusammenfassen. Denn was jetzt folgt, ist, dass die Menschen zerstreut werden über die ganze Welt. Und da bricht dann erstmal die Erzählung ab. Und der Fokus richtet sich auf einen Mann und seine Familie. Ein neuer Anfang sozusagen. Das ist Abraham. Und das würde ich dann in einer der nächsten Stunden weiterführen. Denn Abraham ist im Prinzip das Bindeglied jetzt zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil, der da noch folgt. Sozusagen eine verbindende Geschichte. Und da die Genesis haben wir irgendwo einen Lappen für mich, dass ich da mal habe ich vergessen. Da die Genesis ja ein Buch der Anfänge ist, wollte ich kurz mal aufzeigen, über welche Anfänge wir bis jetzt gesprochen haben. Dazu würde ich das mal hier wegwischen. So, da war zunächst der Anfang, der Himmel und die Erde. Das ist Kapitel 1, 1 bis 25. Dann die Menschheit. Kapitel 1, 26 bis 2, 25. Dann die Sünde. Kapitel 3, 1 bis 7. Dann die Erlösung. Kapitel 3, 8 bis 24. Ja. Dann die Familie. Kapitel 4, 1 bis 15. Die Zivilisation. Kapitel 4, 16. Fortlaufend dann. Die Nationen. Kapitel 10, 1 bis 32. die Sprachen. Elf, 1 bis 9. Und zum Schluss das, womit wir uns dann beim nächsten Mal beschäftigen, das Volk Israel. Das ist 12, 1, Fortlauf. Ja, bis hierhin. Ich danke euch für eure... Ach so. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuhören.